Ja, Sister hat mir erzählt, dass Nicole gestern über das Team gesprochen hat und Raffi hat dafür gebetet. Und das ist so ein wichtiger, wertvoller Gedanke. Ne? Du kannst dich selber prüfen, wie stolz und überheblich du immer noch bist, wenn du mal rumguckst und dir überlegst, wen von diesen Leuten würdest du tatsächlich in dein persönliches Team wählen? Ne? Das hat nichts. Der Sport ist unser Leben. Wie? Nee. Nein. Also nicht. Nein, die Sportart ist das Leben. So war es gemeint, ne? Nicht anders. Die Sportart, die wir betreiben, ist unser Leben. Und ja, und Gott hat echt Humor. Er will uns schleifen. Er will genau das tun. Er will das bewirken, dass wir runterkommen von unserem hohen Ross. Dass wir einer den anderen höher achten als uns selbst, dass wir Gottes Weisheit anerkennen, indem wie er sein Team zusammengestellt hat und dass wir auf ihn schauen, denn er hat das gemacht, dass ich dabei sein darf. Was für eine Ehre, dass ich nicht ausgeschlossen bin, denn es hätte genug Gründe gegeben, die mich disqualifiziert hätten, die mich ausgeschlossen hätten, in Gottes Team dabei zu sein. Und so bin ich aus Gnade dabei. Und du auch. Es ist keiner von uns hier, der sagen könnte, ja, ich habe es verdient, dazu zu gehören. Was für ein toller Hecht ich bin. Wir leben alle aus Gnade und sind alle aus Gnade dabei in Gottes Team, in Gottes Familie. Na? Ein Kind sucht es sich ja nicht aus, in welche Familie es hineingeboren wird. Gott hat uns hineingeboren in seine Familie. Wie wunderbar, dass wir Teil der Familie Gottes sein dürfen, Kinder des lebendigen Gottes. Und wie wunderbar ist es, dass Gott ein guter Vater ist, der sich gut um uns kümmert und uns gute Worte gibt, gute Lehre gibt, Ermutigung, Ermahnung, Worte des Lebens, Worte, wie wir es sehen, er hat durch sein Wort alles geschaffen. Diese Worte haben Kraft. Es sind nicht nur Worte, worüber du nachdenken kannst, sondern diese Worte haben in sich Kraft. Durch den Heiligen Geist werden sie zur Kraft in uns und verändern uns. Und das haben die Leute gespürt. Das ist Jesus, der predigt, der lehrt, nicht wie unsere Schriftgelehrten, sondern der redet mit Vollmacht. Gott spricht hier. Und auch die Jünger haben es gesagt. Als Jesus gesagt hat, na, wollt ihr auch gehen? Das, was ich zu sagen habe, ist jetzt nicht so angenehm, nicht so easy, nicht so einfach. Wollt ihr auch noch gehen? Hat Petrus gesagt, Herr, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und so sind wir in den Sprüchen, die Worte eines Vaters an seinen Sohn, die Worte unseres Vaters im Himmel an uns, seine Kinder. Und ja, die Väter, die Vorfahren, sie haben gerne auch mal so Sprüche gemacht, ne? Spruchweisheiten. Ja, kurze Sätze, damit man sich das mal merken kann, so, ne? Auch wenn man vielleicht nicht so hochbegabt ist irgendwie und sich lange Abhandlungen, ne? Wenn du eine lange Abhandlung lesen willst, dann lest den Römerbrief, ne? Dann kannst du eine lange Abhandlung lesen, sehr tiefgehende Worte, eine lange Predigt, ne? Aber hier die Sprüche, da hast du es immer ganz kurz auf den Punkt gebracht. Und das lassen uns jetzt lesen, einfach hier weitere Weisheiten unseres Gottes, die er uns vermittelt durch ganz schlichte und einfache kurze Sprüche, die auf den Punkt gebracht sind. Wir sind in Kapitel 10 von Sprüche und fahren fort in Vers 25. Und wie wir gesehen haben, sind diese Sprüche, bestehen die häufig darin in der Gegenüberstellung zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Wer bist du denn? Bist du ein Gottloser oder bist du ein Gerechter? Ich sag dir, du bist beides. Denn wir sind alle Gottlose. Paulus sagt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch gottlos waren, als wir noch Sünder waren. Wir alle sind gottlos. Und wir haben auch noch etwas in uns, etwas Gottloses. Paulus nennt es das Fleisch. Es ist unser altes Wesen, unser alter Charakter, der sich losgelöst hat von Gott. Der seinen Eigenwillen hat. Der um sich selber kreist. Der sich selbst als den Nabel der Welt betrachtet. Und es zeigt sich dann in vielen Werken des Fleisches, in Zorn, in Unzucht, in Eifersucht und Neid, in Gehässigkeit, in Streitereien, Zankereien, Parteiungen. Es zeigt sich in vielen kleineren und größeren Dingen, Verhaltensweisen, die böse sind, die nicht gottgemäß sind. Wenn du dein Leben selbst überprüfst, kannst du merken, ob du im Fleisch bist oder ob du im Geist bist. Denn wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Geist bringt in uns Frucht. Nämlich den Charakter, das Wesen Gottes. Und dieses Wesen Gottes ist ein gereinigtes Herz, in dem das erfüllt ist von der Liebe Gottes. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ist gut. Die Liebe, es kommt von Gott, denn Gott ist Liebe. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann fließt aus meinem Leben Liebe. Und das macht mich zu einem Gerechten. Christus hat mich, den Gottlosen, gerecht gemacht. Er hat mich durch sein Blut gereinigt von all meiner Sünde. Und dieser heilige Gott ist in dieses gereinigte Herz hineingekommen. Der Heilige Geist wohnt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Das macht mich zu einem Gerechten. Nicht meine gerechten Taten, sondern dass der gerechte Christus, der eine Gerechte, wir haben es gesehen in den Sprüchen, dass oft von dem einen Gerechten die Rede ist und von den vielen Gottlosen. Der eine Gerechte erlebt in mir, das macht mich zu einem Gerechten. So kann ich mich auch angesprochen fühlen von den Worten, die über den Gerechten gesprochen ist. Und da, wo ich im Geist lebe, da wirkt sich diese Gerechtigkeit auch aus in meinem Charakter. Ich werde selbst umgeformt, sodass ich ein Gerechter werde, nicht nur gerecht gemacht, sondern auch jemand, der gerecht handelt. Wenn ich aber im Fleisch wandle, dann verhalte ich mich wie ein Gottloser. Obwohl ich vielleicht glaube, obwohl ich bekenne, ja, ich glaube an Jesus. Johannes sagt, wenn du nicht im Licht wandelst, wie er im Licht ist, wenn du keine Liebe hast, dann ist dein Geplapper von dem, dass du Gott liebst, ist nur Heuchelei, ist eine Lüge. Also wenn hier vom Gottlosen und dem Gerechten die Rede ist, dann geht es um diese Sache. Dann müssen wir das immer wieder richtig verstehen. Du bist nicht an sich gerecht, weil du so gut bist, sondern du bist gerecht gemacht durch Christus. Du hast den Geist Gottes empfangen. Und dieser Geist Gottes, er will Raum in dir haben. Er möchte wirken. Und wenn er wirkt, dann bist du, dann verhältst du dich auch als ein Gerechter. Dann leuchtet das Licht Gottes durch dich hindurch in diese Welt. Und dazu sind wir berufen, Licht der Welt zu sein. Und so zeigt sich in unserem Leben die Folge. Wenn du im Fleisch lebst, dann wirst du den Segen Gottes nicht so erleben wie jemand, der im Geist wandelt. So sagen uns die Sprüche. Sobald ein Sturmwind dahin fährt, ist der Gottlose nicht mehr. Das ist Sprüche 10, Vers 25. Sobald ein Sturmwind dahin fährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir in Psalm 1 lesen, wo uns gesagt wird, der Gottlose ist wie die Spreu. Na, wenn die das Getreide irgendwie gedroschen haben, na, dann hat sich das getrennt, das Korn und na, die Spreu vom Weizen, das wurde getrennt. Und diese Tenne war auf einem erhöhten Platz, wo der Wind schön rüberwehen konnte. Na? Und dann haben sie da das Getreide gedroschen und haben da drauf eingekloppt mit diesen Dreschflegeln. Und Korn und Spreu haben sich getrennt und die Spreu wurde verweht im Wind. Man weiß nicht wohin. Man kümmert sich auch nicht drum. Ist mir egal, wo die Spreu hinfliegt. Die brauche ich nicht mehr. So verweht der Gottlose. Aber der Gläubige in Psalm 1 wird uns gesagt, wie Stefan vorhin so schön gesagt hat, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Seine Wurzeln sind tief gegründet. Der Sturm rüttelt. Wir hatten doch jetzt wieder diesen heftigen Sturm, ne? Also was diese Bäume so aushalten. Klar, es werden auch Bäume bei Stürmen entwurzelt, ne? Aber was Bäume, die tief gewurzelt sind, so aushalten an Sturm, ist erstaunlich. Und das ist das Bild für uns. Wenn du tief gewurzelt bist in Gott, in seinem Wort, und das sagt Psalm 1, wenn du sein Wort als deine Seelennahrung Tag für Tag aufnimmst, isst, kaust, na, muss ja immer gut kauen, ne? Also gerade wenn man mit dem Darm Probleme hat, wie ich, ne, man muss immer gut kauen, wird einem gesagt, ne? Schön lange, 30 Mal oder so, ne? Jeden Bissen. Bist du dann dabei, ne? Aber das gilt auch für das Wort Gottes, gut kauen, ne? Denk darüber nach, Tag und Nacht. Lass es nicht einfach so an dir vorbeirauschen. Ne? Auch jetzt diese Predigt. Ne? Du kannst hier sitzen und da irgendwie das rauscht alles an dir vorbei. Und wenn das so ist, wenn du ein schlechtes Gedächtnis vielleicht hast oder einfach eine schlechte Aufmerksamkeit, dann hör sie dir doch nochmal an. Es ist ja auf der Website drauf. Kannst du ja nochmal anhören. Nimm dir dieses Kapitel nochmal vor. Lies es selber nochmal. Denk darüber nach. Lass es zu, dass Gott hineinspricht und du vielleicht nochmal in Erinnerung, dir in Erinnerung gerufen wird. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe der Erinnerung. Er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Also, Psalm 1. Oder wir sehen es auch in diesem wunderbaren Gleichnis in Matthäus 7. Jesus sagt, es gibt einen guten Baumeister und einen dummen Baumeister. Ne? Wir haben gesagt, die Sportart ist unser Leben. Auch unser Leben ist auch wie ein Hausbau. Ne? Du baust dein Haus, dein Lebenshaus. Und Jesus sagt, es ist wichtig, dass du gut baust. Und zwar der Anfang ist wichtig, die Grundlage ist wichtig, das Fundament ist wichtig. Worauf baust du dein Leben auf? Und Jesus sagt, wenn du ein gutes Fundament legst, dann kannst du ein Haus bauen, das den Stürmen trotzt, das nicht so schnell zusammenbricht. Wenn du aber dein Haus auf den Sand baust, dann kommt ein Sturm und das Ganze bricht zusammen. Und es gibt so viele Stürme in unserem Leben, oder? Ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade in so einem Sturm. Vielleicht erlebst du so einen Sturm. Und dann ist es wichtig, dass du gut gewurzelt bist, dass du eine gute Grundlage hast, ein gutes Fundament. Und was sagt Jesus? Was ist dieses Fundament? Ja, wir sagen, okay, er ist auf dem Felsen, er ist auf Christus gebaut. Okay, das hat was mit Jesus zu tun. Das Fundament, sagt Paulus, ist Jesus Christus. Das ist das Fundament, was gelegt ist. Das Evangelium, dass dein Leben aufgebaut ist auf der Gnade Gottes, dass du weißt, ich bin ein geliebtes, angenommenes Kind Gottes durch das, was Christus für mich getan hat. Aber Jesus sagt noch mehr. Er sagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein kluger Baumeister. Und er sagt, der ist ein dummer Baumeister, wer diese meine Worte hört und sie nicht tut. Es geht also darum, dem Geist Gottes nicht nur Raum zu geben in mir, mich retten zu lassen, sondern mich umformen zu lassen. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich dem Wort meines Herrn Raum gebe in mir. Dass ich mir Rat geben lasse. Er gibt mir doch einfach nur einen guten Rat. Er gibt mir einen guten Tipp. Mach doch da mal so. Und dass ich dann nicht sage, bockig sage, nee, das will ich nicht, das kann ich nicht. Sondern dass ich sage, Herr, ich fühle mich echt schwach, ich fühle mich unfähig, das zu tun. Aber wenn du sagst, dass ich das tun soll, Herr, ich will das tun. Herr, gib mir die Kraft dazu, leite mich da drin, dass ich darum ringe, Geschwister. Na, ich muss nicht alles können. Aber es geht um diese grundsätzliche Entscheidung, ja, Herr, ich will dir folgen, ich will dir mein Leben anvertrauen, ich will mich dir unterordnen. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Und der Herr ist derjenige, der sagt, tu dies und ich tue das, weil ich sein Sklave bin. Entschuldigung, die harte Ausdrucksweise, aber Paulus sagt es auch so. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und er ist ein wunderbarer, er ist ein guter Herr. Er ist der beste Herr, den es gibt. Also, wenn du im Sturmwind feststehen willst, dann bau auf Jesus Christus. Bau auf die Gerechtigkeit, die er dir schenkt und bau darauf, dass du seine Gerechtigkeit annimmst, seinen Charakter in dir aufnimmst, dass du es zulässt, dass er deinen Charakter umformt in seinen. Das ist die Frucht des Geistes. Dann bist du fest gegründet auf ewig. Vers 26, wie Essig für die Zähne und wie Rauch für die Augen, so ist der Faule für die, die ihn senden. Wir haben gesehen, dass die Sprüche oft diesen Gegensatz gottlos, gerecht gegenüberstellen. Hier ist mal so ein Spruch, und da gibt's später noch mehr, die darin bestehen, dass ein Vergleich gezogen wird. Zwei Vergleiche werden hier gezeigt. Essig für die Zähne, ich weiß nicht, also da kenne ich mich nicht so richtig aus mit, ich habe noch nicht Essig irgendwie intensiver für die Zähne benutzt, aber Rauch für die Augen, das kenne ich. Also ne, Feuerabend ist eine wunderbare Sache, ne, wenn wir uns als Männer am Feuer treffen, aber wenn du zu dicht am Feuer stehst und dann der Wind plötzlich dir ins Gesicht bläst, dann so, oh, das ist unangenehm. Ne? So ist der Faule für die, die ihn senden. Es wird hier wieder über Faulheit gesprochen. Die Sprüche sprechen manchmal über Faulheit, das mögen wir nicht. Also darüber sprechen wir nicht so gerne. Wir sind ja nicht faul, wir sind doch alle fleißige Deutsche. Faul, da kommt nichts bei raus. Da kommt nichts Gutes bei raus. So ist der Faule für die, die ihn senden. Und wisst ihr, wir sind Gesandte Jesu Christi. Dass die Sendung oder dass jemand gesandt wird. Im Griechischen heißt das Apostello. Da kommt das Wort Apostel her. Ein Gesandter. Einer, der geschickt wird, eine Botschaft weiterzugeben. Ein Gesandter. Im Lateinischen heißt es Missio, ich sende. Der Missionar, das ist eigentlich dasselbe Wort wie Apostel, ein Gesandter. Aber Jesus sagt zu den Jüngern, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte. Wie gesagt, wir sollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Wir weisen auf unseren Herrn, auf unseren Schöpfer hin, dadurch, dass wir ihn widerspiegeln in dieser Welt. Sind wir für Gott Rauch in den Augen? Ich hoffe nicht. Lass uns danach suchen und danach streben, dass wir in dem, wo Gott uns sendet, dass wir da fleißig sind. Dass wir brennend im Geist sind, wie Paulus sagt in Römer 12. Und wenn es nicht da ist, dann lass uns danach ausstrecken, dass Gott uns neu entfacht. Na, dass das, der brennende Docht wieder angefacht wird, sodass es richtig brennt, lodert. Dass wir gute Gesandte sind, an denen sich unser Herr freut. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir gottesfürchtig leben, wenn wir Gottes Wegweisung ernst nehmen, wenn wir ihm folgen, dann leben wir ein Leben, was gut ist, was uns auch gut tut, was gesund ist. Dann schädigen wir uns nicht so sehr selbst, wie wir das sonst so tun in unserem Fleisch. Im Gegenteil, wenn wir im Fleisch leben, dann gönnen wir uns was, aber am Ende schaden wir uns selber. So bin ich davon überzeugt, dass Gott auf ganz natürliche Weise das Leben eines gottesfürchtigen Menschen verlängert. Und dass das Leben eines Gottlosen, dass er sich selbst sein Leben verkürzt. Das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Gott hat uns eine großartige Zusage gemacht. Darüber haben wir letztes Mal kurz gelesen. Wenn du nach seinem Willen bittest, dann wird es dir werden. Wenn du eine Hoffnung, einen Wunsch hast, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn du eine Sehnsucht hast, die aus dem Geist erwachsen ist, dann wird Gott es erhören. Du wirst dich freuen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Aber hier steht warten. Und das mögen wir nicht so gerne. Das wollen wir gerne umgehen. Na? Aber zu einem geistlichen Wunsch gehört auch eine geistliche Haltung, die wartet, die bereit ist zu warten auf den Tag, wann Gott das Gebet erhört, wann Gott das schenkt, was man sich erwünscht, erhofft, erbittet. Manchmal ist das Warten nicht lange. Als Jesus den Jüngern sagte, wartet auf die Verheißung des Vaters, auf den Heiligen Geist, dass ihr Kraft empfangt, um seine Zeugen zu sein. Da mussten die Jünger warten. Sie haben gebetet und gewartet und es waren 10 Tage, die sie gewartet haben. Sie wussten nicht, dass es 10 Tage sind. Es waren 10 Tage. Der Priester Zacharias, der für seine Frau Elisabeth gebetet hat, dass sie ein Kind bekommen möge. Er musste warten, bis er steinalt war. Dann wurde sein Gebet erhört. Dann wollte er eigentlich nicht mehr, dass sein Gebet erhört wird, aber dann wurde sein Gebet erhört. Das war die Weisheit Gottes. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Das, was wir in unserem Fleisch wünschen, vielleicht empfangen wir das, vielleicht bekommen wir genau das, was wir uns in unserem Fleisch wünschen. Aber das, was wir eigentlich hoffen, was wir eigentlich uns wünschen, nämlich Erfüllung unseres Lebens. Wir wünschen uns Erfüllung. Wir wünschen uns Glückseligkeit. Aber wenn dein Herz fleischlich gesinnt ist, dann wird dieser Wunsch in dem, was du da, wo du das suchst, es wird dir das nicht geben. Diese Hoffnung geht zunichte. Eine Zuflucht für den Rechtschaffenen ist der Weg des Herrn, aber Verderben ist er für die, die Unrecht tun. Das ist hier ganz interessant, weil es auch übersetzt werden kann. Eine Zuflucht für den Rechtschaffenen oder für, Moment, jetzt muss ich, nee, was habe ich jetzt vorgelesen? Ach so, ich habe hier auch eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Eine Zuflucht für den, der rechtschaffenen Weges ist, ist der Herr. Aber Verderben ist er für die, die Unrecht tun. Der Herr selbst ist unsere Zuflucht. Für die, die sich leiten lassen, für die, die gerecht sind in Jesus Christus und die ihm nachfolgen, ist Gott eine Zuflucht. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber die, die Unrecht tun, die geleitet sind von dem Fleisch, die geleitet sind von der Sünde, die unter der Herrschaft der Sünde stehen, denen steht Gott auch entgegen. In Jesus Christus, in der Gnade Gottes, die dir angeboten wird in Jesus Christus, erscheint dir Gott als der Gnädige, der Barmherzige. Du erlebst Gott als den liebenden Vater. Wenn du aber sein Opfer in Jesus Christus nicht annimmst, wenn du es das Blut Jesu mit Füßen trittst, dann wirst du Gott nur als den Richter erleben, der am Ende dein Verderben ist. Du kannst es wählen. Wie willst du Gott in deinem Leben haben? Willst du ihn als harten Richter haben? Oder möchtest du ihn als deinen liebenden Vater? Er bietet dir beide Möglichkeiten an. Und er sagt, wähle doch bitte das Gute, wähle das Leben, nimm mich doch als deinen liebenden Vater an. Ich wünsche mir das so sehr. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht zum Wanken gebracht, aber die Gottlosen werden im Land nicht wohnen bleiben. Die Gerechten haben die Verheißung des ewigen Lebens. Und es wäre so dumm, sein Leben nur auf das auszurichten, was hier und jetzt passiert. Es ist doch so klug, vorzubauen für das, was danach kommt. Die Gerechten, der Gerechte wird in Ewigkeit nicht zum Wanken gebracht, aber die Gottlosen werden im Land nicht wohnen bleiben. Vers 31, der Mund des Gerechten lässt Weisheit sprießen, aber die Zunge der Verkehrtheit wird abgeschnitten. Wow, krasses Bild. Die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges, der Mund der Gottlosen aber auf Verkehrtes. Hier wird nochmal von dem Reden, von dem Mund ist die Rede, von den Lippen. Lass uns dazu nochmal aufschlagen, Matthäus 12, Vers 33. Jesus lehrt uns und sagt, entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Jedes unnütze Wort. Gott kennt jedes Wort, was aus unserem Mund herauskommt. Er kennt es sogar schon, bevor es ausgesprochen wird, sagt David. Und Jesus macht hier deutlich, wir haben so unsere Entschuldigungen. Wir sagen, oh, das ist mir so rausgerutscht. Ich habe das nur gesagt, weil er das gesagt hat oder er das getan hat. Ich konnte ja gar nicht anders. Ich musste so reagieren. Da sind meine Eltern für verantwortlich. Meine schlechte Erziehung. Wir haben so viele Ausflüchte und Erklärungen dafür, warum Böses aus unserem Mund herauskommt. Verfluchung, Lästerung, Verletzungen, mit denen wir andere verletzen, Erniedrigung. Wir haben so viele Gründe für all das Böse, was aus unserem Mund rauskommt, aber Jesus ist hier knallhart. Er sagt, hör auf mit deinen Entschuldigungen. Das, was da rauskommt, das kommt aus deinem Herzen. Dass da Böses rauskommt, hat damit zu tun, dass dein Herz nicht rein ist. Wisst ihr, Menschen, es gibt immer wieder Situationen, wo ich das erleben darf mit Geschwistern, dass sie in Situationen, wo sie eigentlich, wo es ihnen schlecht geht, wo sie schwach sind, und das ist es ja, wenn wir schwach sind, körperlich oder auch seelisch angegriffen sind, wenn wir schwach sind, dann passiert es so schnell, dass uns solche Worte über die Lippen kommen, weil dann die Selbstkontrolle nicht mehr da ist. Aber es gibt Menschen, es gibt Geschwister, die, obwohl sie schwach sind, körperlich, seelisch, da kommt trotzdem Gutes aus ihrem Mund raus. Segen, Ermutigung. Da kommt trotzdem, na, und wir sehen es bei Jesus, oder? Da kommt trotzdem Gutes hervor. Wenn er am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese bösen, finsteren Gestalten, die ihn fertig machen. Es kommt darauf an, was im Herzen ist. Es kommt nicht auf die Umstände an. Und da sagt Jesus, selig sind die reinen Herzens sind. Gott möchte, dass unsere Herzen rein sind, gereinigt sind, erfüllt sind von der Liebe Gottes. Und wenn unsere Herzen erfüllt sind von der Liebe Gottes, was passiert dann, wenn wir angepiekst werden? Dann kommt Liebe raus. Gott sei Dank, sagt Jesus uns, wenn du an mich glaubst, wenn du mein Opfer annimmst, wenn du dir die Vergebung deiner Sünden von mir schenken lässt, dann wirst du nicht ins Gericht kommen. Wenn wir ins Gericht kommen, müssen wir über jedes Wort Rechenschaft ablegen. Und aus unseren Worten werden wir verdammt. Hier steht ja in den Sprüchen noch, die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges. Lass uns mal 1. Thessalonicher 2 lesen. Paulus spricht davon in seiner Sendung. Er als Gesandter Jesu Christi kam er nach Griechenland, nach Thessaloniki oder wie auch immer das jetzt heute heißt. Kapitel 2. Erinnert er die Geschwister daran, wie er und seine Brüder, wie sie zusammen dorthin gekommen sind. Und er schreibt, Vers 1 von Kapitel 2, denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus sagt, mein Kriterium in meinem Reden ist nicht, ob es Menschen gefällt. Ob ich dadurch in der Gunst der Menschen steige. Das ist mir egal. Mir ist wichtig, was Gott von mir denkt. Das ist das Entscheidende. Ich prüfe, Gott prüft mich. Und ich möchte, dass er Wohlgefallen an mir hat. Das ist mein Herzenssehnsucht, dass mein Reden ihm wohlgefällig ist. Nicht, dass mein Reden mir hilft, zu meinen Zielen zu kommen. So setzen wir unser Reden ein. Wir haben unsere Ziele und wir versuchen, zum Ziel zu kommen durch unser Reden und setzen ganz intensiv Rhetorik ein, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Paulus sagt, aber nein, davon habe ich mich enthalten, nicht mit List. Ich rede einfach so, wie ich es von meinem Herrn empfangen habe und gebe es so weiter, wie es ihm wohlgefällig ist. Und dann kann es sein, dass Menschen daran Gefallen finden. Es kann sein, dass Menschen kein Gefallen daran haben. Aber das ist mir egal. Es geht nicht darum, dass Paulus nicht Rücksicht nimmt auf Menschen, denn Gott ist es wohlgefällig, dass wir Menschen nicht beschimpfen, dass wir Menschen nicht verachten und herabsetzen durch unsere Rede. Na? Also ich kann nicht damit mein Reden rechtfertigen und sagen, ja, ich rede nur das, was Gott wohlgefällig ist, und wenn dir das nicht passt, dann hast du selber ein Problem. Na? Nein, Gott, es ist wichtig, dass mein Reden von Liebe erfüllt ist. Aber meine Herzensgesinnung, meine Motivation ist nicht, dass ich Menschen gefallen will, damit ich in ihrer Gunst steige, damit sie mich toll finden. Ich möchte von Gott toll gefunden werden, nicht von Menschen. Das ist das, was Paulus sagt. Die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges. Der Mund der Gottlosen aber auf Verkehrtes. Wir können noch einen Vers lesen in Epheser 4, Vers 29. Da steht, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Und da sehen wir, ne, dass auch Paulus die Gemeinde uns lehrt. Es ist nicht nur, dass Jesus uns deutlich macht, dass Gottes Gericht hart ist über unser Reden, sondern soll unsere Sehnsucht sein als Kinder Gottes. Ich möchte nicht, dass etwas Anstößiges, für Gott Anstößiges aus meinem Mund herauskommt. Etwas, was verunreinigt. Ich möchte ein reines Herz haben. Ich möchte, dass das, was herauskommt, die Rede meines Mundes, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, dass andere daraus erbaut werden, dass da Weisheit rauskommt und nicht irgendein Murks. Kein faules Wort, nicht nur kein fauler Satz, sondern kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Lass uns darum ringen, dass aus unserem Mund Gutes herauskommt, was auferbaut, was stärkt, was Menschen Gnade gibt. Wir gehen zurück zu Sprüche, Kapitel 11. Trügerische Waagschalen sind dem Herrn ein Greuel, aber volles Gewicht hat sein Wohlgefallen. Das spricht hier über ganz lebenspraktische Dinge auf dem Markt. Die haben so ihre Gewichte gehabt. Die haben ja nicht solche Digitalwagen oder was weiß ich. Die kannst du aber, glaube ich, auch irgendwie so manipulieren oder so. Ne? Wir manipulieren ja alles. Ne? Zu unseren Gunsten. Ne? was weiß ich, die LKW-Fahrer ihre Tachometer und so, ne? Und was weiß ich, ne? Wir versuchen überall dran zu drehen, damit wir irgendwie einen Vorteil gewinnen. Und Gott ist das ein Gräuel. Er hasst das. Es ist ihm verhasst, dieses Verhalten. Es ist ekelhaft. Dieses ständige Gucken, ja, wo kann ich noch was rausschlagen? Und ohne Rücksicht, dass ich damit andere schädige. Der Mund, aber volles Gewicht hat sein Wohlgefallen. Wenn ich dem anderen etwas gönne, wenn ich, na, Jesus sagt ja auch von diesem Maß, wie du misst, so wird dir zugemessen werden. Wenn du ein volles Maß, ein gerütteltes Maß, ach komm, ich rüttel nochmal und schüttel mal, vielleicht passt noch ein bisschen was rein hier, ne? Der Verkäufer auf dem Markt stand, ne? Na, kriege ich hier noch was rein hier in das Maß, damit du auch wirklich ein volles Maß hast. Oh, ist man da nicht gesegnet? Denkt man da nicht so, oh, das ist auch ein toller Verkäufer. Da kaufe ich nächstes Mal wieder ein. Ne? Wenn jemand so segnet, wenn jemand so gönnt, und wenn es eben nicht nur Masche ist, um Kunden an sich zu binden, sondern wenn es ehrlich ist, wenn es von Herzen ist, das ist doch so ein Segen. Und das gefällt Gott, wenn wir gönnen, wenn wir nicht knausern. Kommt Übermut, kommt auch Schande. Doch bei den Bescheidenen ist Weisheit. Davon wird so oft geredet, auch im Neuen Testament. Bescheidenheit ist eine Zier. Doch weiter kommt man ohne ihr. Ja, ist ein deutsches Sprichwort, oder? Kommt aber nicht aus den Sprüchen. Kommt nicht aus der Bibel. Ist genau das Gegenteil, ne? Schön, wenn es rüber geht ins Café, der Erste sein und dann den Teller richtig voll. So kommst du gut hier durch. Nein, den anderen höher achten als mich selbst. Rüber zu gehen, zu gucken, wem könnte ich denn segnen, dadurch, dass ich ihm vielleicht sogar was zu essen bringe. Na? Mich selbst hinten anstellen, andere vorlassen. Bei den Bescheidenen ist Weisheit. Jesus spricht da so oft drüber. Er sagt, die hochmütig sind, ja, Jakobus und Petrus sagen, den Hochmütigen, denen steht Gott entgegen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Jesus sagt, das, was hoch ist, das wird erniedrigt werden. Was aber niedrig, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und er sagt, kommt her zu mir, lernt von mir, kommt in mein Joch und lernt von mir. Er macht es uns vor. Er macht es uns vor. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Komm doch in mein Joch. Geh doch mit mir zusammen ins Café und lerne mal von mir, wie ich das mache. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und so sagt es Paulus auch. Er sagt, Philipper 2, Vers 3. Vers 2, so erfüllt meine Freude, sagt Paulus. Und er sagt es als ein gereifter Bruder in Christus, als ein Vater in Christus. Er sagt, ich habe euch ja gelehrt und ich würde mir so wünschen, dass das so richtig ja, dass der Charakter Jesu in euch so richtig wächst und das dann auch sichtbar wird in eurem Umgang miteinander. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, Sklavengestalt. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Nicht die Menschen haben ihn erniedrigt, er hat sich selbst erniedrigt. Er ist selber zum Diener geworden. Er hat sich selber hingekniet vor den Jüngern und hat ihnen die Füße gewaschen. Diesen Rabauken, diesen Fischern. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Bei den Bescheidenen ist Weisheit. Die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher, die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Wir machen einen Sprung, Vers 4 lassen wir aus, das machen wir nächstes Mal. Die Gerechtigkeit des Lauteren ebnet ihm den Weg, doch der Gottlose kommt durch seine Gottlosigkeit zu Fall. Die Gerechtigkeit der Aufrichtigen rettet sie, aber durch ihre Gier werden die Treulosen gefangen. Hier spricht, werden drei Verse in verschiedenen Formen, wird uns gesagt, letztendlich ist es dieser Trieb der Gottlosen, der sie selbst zerstört. Und auf der anderen Seite, der Trieb durch die Liebe Gottes, durch den Geist Gottes, der bringt demjenigen, der sich so leiten lässt, Segen. Die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher. Du bist sicher, wenn du die Wege Gottes gehst. Hast du Angst, hast du Sorge in deinem Leben, dass du irgendwie zu kurz kommst, dass du irgendwie überfallen wirst, dass du irgendwie, dass eine Wirtschaftskrise kommt und du verlierst alles und bist arm und landest auf der Straße? Hast du Angst davor, deinen Job zu verlieren, dass du irgendwie nicht zurechtkommst, dass du nicht versorgt wirst? Wenn du Jesus folgst, wird Gott für dich sorgen. Das ist seine Zusage und du wirst es erleben. Die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher. Die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Wer sich verführen lässt angesichts dieser ganzen Bedrohungen und Sorgen in unserem Leben, nicht Gott zu vertrauen und seinem Weg zu folgen, sondern selber die Dinge zu drehen, der wird am Ende mit nichts dastehen. Er zerstört sich selbst. Die Gerechtigkeit des Lauteren ebnet ihm den Weg. Dein Weg wird geebnet, wenn du diesen Weg Gottes gehst, wenn du Jesus nachfolgst. Er ebnet deinen Weg. Doch der Gottlose kommt durch seine Gottlosigkeit zu Fall. Er stolpert, er fällt hin. Na, wenn du dem Weg Gottes folgst, dann gehst du deinen Weg und dich kann nichts abbringen. Wie gesagt, da können Stürme kommen, du wirst nicht umgeschmissen. Du gehst Schritt für Schritt diesen Weg und kommst ans Ziel. Aber wenn du dem Fleisch folgst, dann entstehen Hindernisse in deinem Leben und du fällst hin. Die Gerechtigkeit der Aufrichtigen rettet sie. Aber durch ihre Gier werden die Treulosen gefangen. Vater, wir danken dir dafür, dass dein Weg gut ist. Und danke, dass wir so gesegnet sind, wenn wir deiner Weisheit, deinem Weg folgen. Danke, dass du uns Gerechtigkeit geschenkt hast, dass wir uns nicht Gerechtigkeit erarbeiten müssen. Danke, dass du uns aber auch gerettet und befreit hast, damit unser Leben nicht mehr in diesen alten, gottlosen Bahnen laufen muss. Dass wir uns nicht mehr selbst zerstören müssen, sondern dass wir befreit sind, durch deinen Geist auch im Geist zu wandeln. Und wir beten, Herr, du siehst unser Leben, du weißt, wie es in uns aussieht. Wir bitten dich, dass du uns neu entfachst, Herr. Wir wollen uns neu entscheiden, Herr. Nicht mehr ich, sondern du. Ich will abnehmen, du sollst zunehmen, Herr. Ich will, dass deine Gerechtigkeit sich auswirkt bis in mein ganzes Wesen, in meinen ganzen Charakter. Dass deine Gerechtigkeit, die du mir geschenkt hast, auch Teil meines Wesens wird, meines Charakters. Dass mein Herz gereinigt ist und dort erfüllt ist mit dem Geist, mit der Liebe Gottes und so auch Gutes herauskommt, Gutes reden. Herr, ich bitte, dass du uns so frei machst von uns selbst, dass wir nicht mehr danach streben, im Mittelpunkt zu stehen, dass wir gesehen werden, dass wir irgendwie beachtet und ja, dass wir von dieser Angst nicht mehr getrieben werden, dass wir zu kurz kommen, Herr, sondern dass wir unsere Freude daran haben, andere aufzubauen, andere zu ermutigen, andere zu segnen und zu stärken, andere vorzulassen. Andere zu bedienen, so wie du es getan hast, Jesus. Herr, erfülle du unsere Herzen jetzt mit deiner Liebe, sodass wir, wenn wir hier jetzt nach dem Gottesdienst noch zusammen sind, dass die Gemeinschaft untereinander von deiner Liebe erfüllt ist, Herr. Amen.